Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world. Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo weiht das größte Projekt einer elektrischen Batteriefabrik in Südostasien. Minister für Entwicklung der Menschen und Kultur, Muhajir, wünscht sich mehr Eröffnungen von Berufscampusen für demografischen Bonus. Die Agentur für interparlamentarische Zusammenarbeit des indonesischen Parlaments fördert den Tourismus in Grenzgebieten. Gemeinsame Patrouille von TNI AL und RSN in den Grenzgewässern von Indonesien und Singapur. Indonesien und Australien stärken Zusammenarbeit bei Energiewende und grüner Wirtschaft. Der Ministerpräsident von Malaka wird mit Prabowo einen Dialog über die Gewürzroute führen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesiens Präsident Joko Widodo hat am Mittwoch, den 3. Juli 2024, in Karawang, West Java, die erste Fabrik und das erste Ökosystem für Elektrobatterien in Indonesien eingeweiht. Laut dem Präsidenten signalisiert diese Einweihung die Entschlossenheit Indonesiens, am weltweiten Wettbewerb in der Produktion von Batterien und Elektrofahrzeugen teilzunehmen. Diese Fabrik wurde von einem Konsortium aus Südkorea, LG und Hyundai in Form der Firma PT Hyundai LG Indonesia gebaut. Präsident Joko Widodo sagte, dass es bei diesem Projekt sich um ein integriertes Elektrobatterie-Ökosystem mit Investitionen in Höhe von 160 Billionen Rupiah handele. Diese Elektrobatteriefabrik wird das Elektrofahrzeug-Ökosystem von Hyundai in Indonesien ergänzen. Das Unternehmen verfügt auch über eine Elektroautofabrik in Indonesien. Laut Präsident Joko Widodo verfügt Indonesien bisher über reichlich natürliche Ressourcen. Die Ergebnisse dieser natürlichen Ressourcen werden jedoch immer in Form von Rohstoffen exportiert. Sie stellen also keinen Mehrwert für das Land dar. Da die Rohstoffe immer länger exportiert werden sie tatsächlich zur Neige gehen. Aber jetzt mit dem Bau einer Schmelze, dem Bau einer Batteriezellenfabrik für Elektrofahrzeuge, wird Indonesien zu einem wichtigen globalen Akteur in der globalen Versorgungskette für Elektrofahrzeuge. Indonesiens koordinierender Minister für Entwicklung der Menschen und Kultur, Muhajir Effendi, möchte, dass Universitäten mehr berufsbildende Staat akademische Programme eröffnen. Muhajir glaubt, dass berufsbildende Programme derzeit dringender benötigt werden, damit Indonesien besser auf den demografischen Bonus vorbereiten kann. Er hofft, dass Hochschulabsolventen bereit sind, sich dieser Arbeitswelt zu stellen. Im Wissenspyramidenkonzept muss der Berufsbildung der größte Anteil zufallen. Muhajir sagte in einer öffentlichen Anhörung vor der Kommission 10 des indonesischen Parlaments, DPR, dass im Wissenspyramidenkonzept der Berufsbildung der größte Anteil zu fallen müsse. In diesem Zusammenhang muss Indonesien die Zahl der Absolventen in beruflichen Bereichen erhöhen. Seiner Meinung nach könnte Indonesien, wenn dies nicht geschieht, in einer Falle des mittleren Einkommens gefangen sein. Die Agentur für interparlamentarische Zusammenarbeit des indonesischen Parlaments erklärte, dass die Entwicklung des Tourismussektors in Grenzgebieten gefördert werden muss. Das Parlament ist der Ansicht, dass dies wichtig ist, um den nachhaltigen Tourismus in Indonesien zu fördern. Der stellvertretende Leiter dieser Agentur, Putu Supatma Rudana, sagte am Mittwoch in seiner Presseerklärung in Jakarta, dass Indonesien über überlegene und gute Reiseziele verfüge. In Bezug auf die Anbindung ist Indonesien besser als Nachbarländer. Er führt fort, dass der Tourismus in Grenzgebieten ein großes Potenzial zur Verbesserung der indonesischen Wirtschaft habe. Ein Gebiet, das Potenzial hat, als grenzüberschreitender Tourismus genutzt zu werden, ist die Stadt Batam. Putu erklärte, Batam sei nicht nur eine Handelszone und Freihafen. Batam entwickelt sich derzeit zu einem der herausragenden Tourismusziele. Batam sei auch das wichtigste Tor für den indonesischen Tourismus und bisher das erste Tor in Bezug auf die Anzahl ausländischer Touristen in der Region Bali. Die indonesischen Seestreitkräfte TNI AL und die singapurische Marine RSN patrouillierten gemeinsam in den Grenzgewässern Indonesiens und Singapurs im Rahmen der koordinierten Patrouilleaktivität Indonesien-Singapur 2024 in der Straße von Singapur. Der Befehlshaber der Flottenkommandos 1, Yos Suryono Hadi, eröffnete zusammen mit dem Kommandeur des Marinesicherheitskommandos der Marine von Singapur, Aung San Suu Kyi, die koordinierte Patrouille, die innerhalb eines Jahres stattfinden wird. Die Eröffnung fand am Mittwoch, den 3. Juli, im Hauptkommando-Hauptquartier der indonesischen Marine Batam 4 auf den Riau-Inseln statt. Der Leiter des Informationsdienstes des Flotten-1-Kommandos der indonesischen Marine, Yuni Novakusumawan, erklärte, dass die koordinierte Patrouille der Vereinbarung zwischen der indonesischen Marine und der Marine von Singapur entspreche. Der Oberbefehlshaber des 1. Flottenkommandos beurteilte, die koordinierten Patrouillen Indonesiens und Singapurs seien eine Form der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zur Aufrechterhaltung der maritimen Sicherheit in Grenzgewässern. Indonesien und Singapur teilen sich die Hoheitsgewässer in der Straße von Singapur. Die Straße von Singapur, die nördlich der Insel Batam liegt, ist eine stark befahrene Wasserstraße, die mit der Straße von Malakka verbunden ist. Der Sekretär des Koordinierungsministeriums für Wirtschaft, Susiwiono Mugiarso, der Indonesien vertritt, traf sich mit dem Sekretär des australischen Ministeriums für Klimawandel, Energie, Umwelt und Wasser, David Fredericks, um die Stärkung der Zusammenarbeit bei der Energiewende und der grünen Wirtschaft zu besprechen. Susiwiono erklärte am Mittwoch, den 3. Juli in Jakarta, dass dieses Treffen ein Teil einer Reihe von Besuchen von Minister Fredericks in Indonesien sei, um das Verständnis für die mögliche Zusammenarbeit zwischen Australien und Indonesien im Bereich der Energiewende zu vertiefen. Darüber hinaus zielt dieses Treffen darauf ab, Meinungen von Interessenvertretern in Indonesien, einschließlich des koordinierenden Wirtschaftsministeriums, hinsichtlich einer engeren Zusammenarbeit im industrie- und umweltfreundlichen Energiesektor sowie zu Investitionsprioritäten zwischen den beiden Ländern einzuholen. Laut Fredericks können Indonesien und Australien durch die Entwicklung umweltfreundlicher Energieindustriesektoren und Investitionsprioritäten enger zusammenarbeiten, um den Bedürfnissen von Drittländern in der Region gerecht zu werden. Darüber hinaus erläuterte Fredericks auch die potenzielle Zusammenarbeit, die die australische Regierung in Zukunft durchführen könnte, um die indonesische Regierung im Rahmen der Partnerschaft für Klima, erneuerbare Energien und Infrastruktur oder gekürzt Kinetic bei ihren Bemühungen um saubere Energie zu unterstützen. Der Ministerpräsident von Malacca, Malaysia, Abdul Rauf Yusof, wird einen Dialog mit Prabowo Subianto als gewählten Präsidenten Indonesiens führen, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern durch das Kulturprogramm der Gewürzroute zu stärken. Am Rande eines Abendessens mit der Delegation der Botschaft der Republik Indonesiens in Kuala Lumpur und des Kulturprogramms der Gewürzroute im Casa del Rio Malacca, sagte Abdul Rauf Yusof außerdem, die Regierung von Malacca hat eine Reihe von Studien zur Stärkung der Beziehungen zwischen Malaysia und Indonesien durchgeführt. Die Studie wird in einer schriftlichen Erklärung, die am Mittwoch, den 3. Juli in Kuala Lumpur eingegangen ist, vorgestellt, wenn die Möglichkeit besteht, eingeladen zu werden und Prabowo eine Präsentation zu halten. Yusof sagte auch, dass er mit Prabowo über eine Reihe von Ideen zur Stärkung der Beziehungen zwischen Indonesien und Malaysia gesprochen habe. Der indonesische Verteidigungsminister, der auch Präsident der Pencaksilat Welt Föderation ist, hat Malacca mehrmals besucht und dort internationale Silat-Turniere eröffnet. Die Geschichte und die kulturellen Verbindungen der Gewürzroute sind laut Abdul Rauf ein wichtiger Teil der Entwicklung der malaysischen und indonesischen Gesellschaft. Darüber hinaus bestehen die Beziehungen zwischen den beiden Ländern bereits seit der Ära des malaiischen Sunats und des Majapahit-Königsreichs. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.551,9 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.102,400 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 16.322 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 24 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatische Eka mit dem Titel Die indonesische Investitionsbehörde INA und Australien vereinbaren eine verstärkte Investitionskooperation. Die indonesische Investitionsbehörde INA und die australische Botschaft haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die australische Investitionskooperation in Indonesien zu verstärken. Der Vorsitzende des INA-Vorstands, Rida Wirakusuma, erklärte am 2. Juli in Jakarta, dass dieses Memorandum of Understanding ein wichtiger Schritt sei, um australische Investitionen in Indonesien anzuziehen und zu steigern. Wir hoffen, durch diese Partnerschaft erhebliche australische Investitionen in wichtigen Sektoren zu fördern, die das Wachstum und die Entwicklung Indonesiens unterstützen. Die Absichtserklärung wurde vom Vorstandsvorsitzenden der INA, Rida Wirakusuma, und der australischen Botschafterin in Indonesien, Penny Williams, PSM, unterzeichnet. Die Partnerschaft ist eine Fortsetzung des Programms Invested Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040, does from Australian Premier Minister Anthony Albanese im September 2023 in Jakarta angekündigt wurde. Rida erklärte, dass das Programm darauf abzielt, die australischen Investitionen in Indonesien zu erhöhen, unter anderem durch das neue Investment-Deal-Team der australischen Wirtschaft in Jakarta. Das Investment-Deal-Team der australischen Wirtschaft in Jakarta vereint den privaten Sektor, die Regierung und Finanzierungsdienstleistungen, um Investitionen von Australien nach Indonesien zu unterstützen. Das Team wird eng mit INA zusammenarbeiten, um geeignete Vermögenswerte und Strukturen zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Gelegenheit für Investitionen durch australische Investoren bereit ist. Die australische Botschafterin in Indonesien, Penny Williams, sagte, dass die australische Regierung die strategische wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Indonesien, einem der wichtigsten Partner Australiens, weiterhin stärker. Das Investment-Deal-Team der australischen Wirtschaft in Jakarta wird mit INA zusammenarbeiten, um indonesische Projekte mit australischen Investoren zu verbinden und so Geschäftsmöglichkeiten und Arbeitsplätze für beide Länder zu schaffen. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 14. Juli. Wir beginnen mit dem Ereignis am 14. Juli 1927, der Gründung der Nationalpartei Indonesiens. Die Indonesische Nationalpartei wurde in Bandung Westjava gegründet. Die Partei, die ursprünglich den Namen Perserikatan Nasional Indonesia oder auf Deutsch Indonesische Nationalunion trug, wurde von Soekarno zusammen mit Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskak, Cokro, Adisuryo, und Sunario gegründet. Diese Partei verfolgte die Ideologie des Nationalismus. Die Nationalpartei Indonesiens war die älteste Partei in Indonesien, die von den Niederlanden geachtet wurde, denn die Nationalpartei Indonesiens verbreitete die Lehren der Unabhängigkeitsbewegung. Die Niederländer erteilten dann die Anweisung, eine Reihe von Führern der Nationalpartei Indonesiens zu verhaften, einschließlich Soekarno. Er wurde ins Sukamiskin-Gefängnis in Bandung gebracht. Wir kommen nun zum Ereignis der Schlacht bei Korks am 14. Juli 1943. Die Schlacht bei Korks war eine Schlacht des Zweiten Weltkriegs zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Diese Schlacht fand an der Ostfront in der Nähe von Korks, der Sowjetunion. Die Schlacht bei Korks, bei der die Sowjetunion siegte, fand von Juli bis August statt. Diese Schlacht wurde als der größte Panzerkrieg der Welt verzeichnet. Fast 3 Millionen Menschen, 8000 Panzer und 5000 Kampfflugzeuge kämpften an einem Tag, und diese Schlacht war zum größten Schusswechsel in der Geschichte der Menschheit geworden. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Republiktag der Philippinen. Der Republiktag der Philippinen, bekannt als Tag der philippinisch-amerikanischen Freundschaft, wird in den Philippinen jährlich am 14. Juli begangen. Damals war dieser Tag ein offizieller Feiertag, der als Unabhängigkeit bezeichnet wurde, um die Unterzeichnung von Manila-Vertrag zu feiern, nämlich die Souveränität der Vereinigten Staaten über die Philippinen aufgegeben und die Unabhängigkeit der Republik der Philippinen anerkannt wurde. Dieser Vertrag wurde am 4. Juli 1946 in Manila, der Hauptstadt der Philippinen, unterzeichnet. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart von Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ibu Surur Unsur Indonesian Bandar Twitter Dastema di Provinsi Regirung von Nord Kalimantan atau zaman Midir Agentu Futov uns Mangroven Restaurierung BRGM uns Dirwet Bank 334 hektar Mangroven gepflanzt. Die Provinzregierung von Nordkalimantan, die Agentur Futov und Mangrovenrestaurierung BRGM und die Weltbank arbeiten zusammen, um das Mangroven-Ökosystem durch Mangroven-Pflanzungsaktivitäten in einem Silvofischereimuster auf einer Fläche von 334 Hektar im Bezirk Tanah Tidung wiederherzustellen und zu bewahren. Der Gouverneur von Nordkalimantan, Zainal A. Paliwang, sagte in Tanah Tidung, dass die Rettung des Mangroven-Ökosystems nicht aufhören dürfe und weiterhin gemeinsam daran arbeiten müsse, diesen Mangrovenwald für die Zukunft künftiger Generationen zu bewahren. Die Mangroven-Pflanzaktion mit dem Titel Stadt Zeus für Mangroven Pflanzung im Rahmen des Projekts Mangroven für Küstenresilienz M4TR wurde im Dorf Singkong, Distrikt Sesayap Hilir, Bezirk Tanah Tidung, durchgeführt. Diese Pflanzprojektion wurde vom Gouverneur von Nordkalimantan, Leiter der Indonesischen Topf- und Mangrovenrestaurierungsbehörde BRGM, Hartono, Leitender, Umweltspezialistin für Indonesien und Timor-Leste, Ostasien, Pazifik, der Weltbank Franka Braun, Leitende Management, Naturlichen Ressourcen, Ambroise Breiner sowie diversen anderen Parteien durchgeführt. Dieser Pflanzung markiert den Beginn einer groß angelegten Wiederherstellungsmaßnahme zur Wiederherstellung des Mangroven Ökosystems in Nordkalimantan und zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Küsten gegenüber dem Klimawandel. Das M4CR Ziel in Nordkalimantan pflanzt 334 Hektar Mangroven im Doh Sengkong Distrikt Sesayap Hilir im Bezirk Tanah Tidung nach einem Wattfischereimuster oder einer Kombination aus Mangroven auf Forstumustern und Fischereianbau. Die Provinz Nordkalimantan verfügt über ein großes Mangrovenpotenzial. Diese Bemühungen, Mangroven zu pflanzen, sind ein Versuch, die Abholzung zu bekämpfen und die Mangrovenwälder vor der Abholzung zu schützen. Laut dem Gouverneur von Nordkalimantan nimmt die Mangrovenfläche in Indonesien jedes Jahr weiter ab. Daher sind Anstrengungen erforderlich, um dies zu überwinden. Hartono, Leiter von BRGM, erklärte, dass die indonesische Regierung über BRGM, Agentur, Mittelweltbank und andere Partner zusammenarbeitet, um das M4CR-Programm umzusetzen. Dieses Programm zielt darauf ab, Mangroven in vier vorrangigen Provinzen zu rehabilitieren, nämlich Nordkalimantan, Ostkalimantan, Rio und Nord-Sumatra. Er erklärte, dass zu den Hauptbestandsteilen des M4CR-Programms die Stärkung von Richtlinien und Institutionen für das Mangrovenmanagement gehört. Darüber hinaus umfassen sie auch die Sanierung und nachhaltige Bewirtschaftung von Mangrovenlandschaften und zur Unterstützung des nationalen Mangrovenschutzes auf einer Fläche von 700.000 Hektar. Die nächste Komponente besteht darin, die Lebensgrundlagen der Gemeinschaften rund um Mangroven zu verbessern. Diese Komponente unterstützt die Entwicklung nachhaltiger Lebensgrundlagen und Unternehmen in den Zieldörfern, um den Schädigungsdruck auf Mangrovenwälder zu verringern und die Möglichkeiten nachhaltiger Lebensgrundlagen zu erhöhen. Die letzte Komponente ist die Verwaltung des 4CR-Fondsprogramms, das von der Agentur für die Verwaltung von Umweltfonds in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft, BRGM, dem Koordinationsministerium für maritime Angelegenheiten und Investitionen sowie der Einbindung lokaler Regierungen verwaltet werden wird. Laut Hartono wird dieses Projekt in 4 Provinzen umgesetzt, nämlich Rio, Nord-Sumatra, Nord-Kalimantan und Ost-Kalimantan. Die Beschleunigung der Mangrovensanierung in 4 Provinzen wird auch durch finanzielle Unterstützung der Weltbank unterstützt, sodass die Sanierung der Küstenumwelt nicht nur auf Stadtetat oder Regionalstadtetat angewiesen ist. Das war unser Indonesien.
Sejenak hatiku meragu, suara hatiku membisu, kapan kian tersah, akan sesuatu telah tiada, kurindukan suasana baru, harapan merubah hidupku, mengisi kehampaan diri, untuk mengganti yang telah pergi. Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen die Sadariah-Kleidung vorstellen. Liebe Zuhörer, die Provinzregierung von DKI Jakarta hat acht Ikonen der Betawi Kultur ins Leben gerufen. Eine davon ist Sadariah-Kleidung. Die Sadariah-Kleidung ist eine typische Betawi Tracht für Männer, die die gleiche Form wie das Kokohemd im Allgemeinen hat, aber normalerweise einfarbig ist. Dieses bewusste Hemd wird auch das chinesische Scherenhemd genannt und wird oft zusammen mit Trompa oder Sandalen, schwarzen oder roten Petti getragen. Liebe Zuhörer, ursprünglich wuchs und entwickelte sie diese typische Betawi-Kleidung im islamischen Internatsgebiet, wo das islamische Internat zu dieser Zeit als Zentrum für die Ausbildung und den Unterricht der Silat-Kampfkunst genutzt wurde. Ursprünglich wurde die Sadariah-Kleidung für die religiöse Aktivitäten getragen, beispielsweise für den Besuch der Moschee oder das Geben von Almosen. Zu dieser Zeit bestand die Sadariah-Kleidung aus schlichter oder weißer Kleidung mit Komprang-Hosen, die locker geschnitten sind und ein Parang Batik-Muster auf Wiesen. Als Ergänzung verwenden sie auch ein schwarzes oder rotes Peti als Samt sowie Zucchin, die Bezeichnung für ein Tuch, das wie ein Schal um den Hals getragen wird. Zucchin kann ein Sarong oder Betawi-Tuch mit Batik-Muster sein, das mit Biden von Undel-Undel Cumonas verziert ist. Im Laufe der Zeit hat sie die Sadariah-Kleidung in ihrem Design und ihrer Verwendung weiterentwickelt. Diese Veränderungen werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter kulturelle Interaktionen und Innovationen bei Textilherstellungstechniken. Motive, Farben und Materialien verändern sich. Die verwendeten Materialien sind leichter. Die Größen, vielfältiger und moderner Schmuckstücke kommen hinzu. Diese typische Betawi-Kleidung wird heute häufig von formellen Anlässen bis zum täglichen Gebrauch getragen. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien mit der Sadariah-Kleidung. Auf Wiederhören!
Canda menari.
Voice of Indonesia der Überseedienst von Radio Republik Indonesia präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Bei dem heutigen Programm berichten wir von der Ausstellung Indofest 2024. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, für diejenigen unter Ihnen, die Abenteuer lieben, die Natur erkunden und neue Dinge ausprobieren möchten, wird das Indonesia Outdoor Festival Indofest 2024 wieder in Jakarta veranstaltet. Die größte Outdoor- und Abenteuerausrüstungsmesse in Südostasien findet vom 4. bis 7. Juli 2024 im Jakarta Convention Center statt, genau in Halle B. Das Indofest 2024 wird von hunderten bekannter Marken belebt. Von verschiedenen Outdoor-Ausrüstungsprodukten über Abenteuerbekleidung und Campingausrüstung bis hin zu Fahrrädern. In diesem Jahr lautet das Thema Indofest GEAR oder eine Abkürzung von Green Equality, Action and Responsibility mit dem Slogan More Outdoor Less Waste. Mit diesem Thema hofft man, dass alle Beteiligten die Abenteuer in der Natur erleben, die Natur schützen können. Bei der Ausstellung Indofest 2024 gibt es nicht nur Shopping, sondern auch viele Aktivitäten, an denen Sie teilnehmen können. Von drinnen bis draußen. Wenn Sie hierher kommen, können Sie lernen, Outdoor-Aktivitäten durchzuführen. Für diejenigen unter Ihnen, die Anfänger sind, besteht also kein Grund zur Sorge. Es gibt viele Workshops und Demonstrationen darüber, was bei Aktivitäten in der Wildnis erforderlich ist. Zum Beispiel das Erlernen von Landnavigationstechniken mit Kompass und Karte oder das Erlernen des Kochens in freier Wildbahn mit minimaler Campingausrüstung. Liebe Zuhörer, im Außenbereich können Sie sich im Miniaturfelsklettern versuchen oder das Gefühl eines Virtual Reality-Abenteuers erleben. Was immer mit Spannung erwartet wird, bietet diese Ausstellung auch musikalische Darbietungen. Einige von ihnen sind Idole von Outdoor-Aktivisten. In diesem Jahr sollen zum Indofest 2024 50.000 Besucher kommen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Diesmal präsentieren wir Ihnen ein altes Poplied Indonesiens mit dem Titel Cintak oder auf Deutsch Meine Liebe. Gesungen von dem legendären Sänger Indonesiens, dem verstorbenen Krisha. Cintaku hat ein fröhliches Popmusik-Arrangement mit poetischen Texten. Dieses von Eros Djarot und Debi Nasution kreierte Lied beschreibt das Gefühl, sich zu verlieben und wie angenehm dieses Gefühl ist. Das Lied Cintaku ist auf dem Album Badai Pasti Berlalu, das im Jahr 1977 veröffentlicht wurde. Dieses Album wurde sowohl zu einem Meisterwerk als auch zu einem legendären Album und wurde im Dezember 2007 von der Zeitschrift Rolling Stone Indonesia auf Platz 1 der Liste der 150 besten Indonesian Alben gewählt. Zu den Liedern auf diesem Album, die zu zeitlosen Liedern geworden sind, gehören Badai Pasti Berlalu oder auf Deutsch Jede Wolke hat einen Silberstreif am Horizont. Serasa oder auf Deutsch fühlt sich an wie Semusim oder auf Deutsch Einjährige, Merpati Putih oder auf Deutsch Weiße Taube und Cintaku oder auf Deutsch Meine Liebe. Liebe Musikfreunde, hier ist das Lied Cintaku oder auf Deutsch Meine Liebe, gesungen von Krisha. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Make my
Voice of Indonesia.
Aku harus menunggu.